Manfred, vielen Dank nochmal für dein Mit-Hineinnehmen in dieses Erleben an diesem ja doch so einschneidenden und besonderen Tag. Und wer dich und wer euch kennt, weiß, dass sich daraus ja auch nochmal besondere Entscheidungen ergeben haben. Ja, es ist manchmal so im Leben, dass das Leben eben sich anders entwickelt, als man sich das wünscht. Und das ist nicht nur im Kleinen so, ich für mich und für mein Leben, ich für mich und für meine Familie. Manchmal ist es auch im Großen eben so. Und das ist ja heute so ein Gedenktag, wo wir uns daran erinnern. Israel kennt solche Zeiten auch und mehr als Genüge, auch bis zum heutigen Tage. Und wir sind ja gerade auch wieder in einer spannenden Zeit, wenn man sich schaut, was in Israel so los ist. Aber das, also soll es jetzt nicht relativieren, aber das ist etwas, was für Israel schon seit jeher auch dazugehört hat. Die Zeit von 597 bis 539 vor Christi Geburt war für Israel auch eine besondere Zeit. 597 fing das an, dass die Oberschicht in Israel nach Babylon deportiert wurde. Man hatte die Staatssouveränität verloren und dann wurde die Oberschicht, also nicht das ganze Volk, sondern die Oberschicht wurde dann nach Babel gebracht. Und wir kennen unterschiedliche, auch in dem Psalm, Berichte darüber, dass es eine traurige, eine schwere Zeit war. Und das ist aber das eine. Das andere ist, dass es für Israel auch eine, ja, man könnte fast sagen, sehr fruchtbare Zeit war. In dieser Zeit wurde der Synagogengottesdienst dann eingeführt. Also in dieser Zeit sind dann die Synagogen entstanden. Das hatte natürlich etwas damit zu tun, dass der Tempel eben weit weg war und man sich dort nicht mehr versammeln konnte. In der jüdischen Theologie, das kann man auch so nachlesen, hat es in dieser Zeit auch Gedanken gegeben, die bis zum heutigen Tag prägend sind, auch für uns. Zum Beispiel die Geschichte, die Schöpfungsgeschichte ist zum Beispiel in der babylonischen Gefangenschaft eben auch entstanden. Also es war für Israel nicht nur eine schwierige Zeit, sondern auch eine sehr fruchtbare Zeit. Und naja, die Forschung beschäftigt sich ja schon lange auch damit, was das denn jetzt genau war und wie das ausgesehen hat. Also wie gesagt, nicht das ganze Volk wurde deportiert, sondern eigentlich nur die noch nicht mal oberen 10.000, also es waren ein paar weniger. Und man wurde eigentlich auch nicht zum Frondienst herangezogen, also nach dem, was wir heute so wissen, sondern sie hatten schon, die Israeliten hatten schon eine besondere Stellung damals in Babel, in Babylonien. Und, aber trotzdem, man war fern von der Heimat, vor allem fern des Tempels. Als es dann durch den sogenannten Kyros-Edikt 539 zurückging nach Israel, dann konnte man auch beobachten, dass nicht alle mit zurückgekommen sind. Es sind wohl auch ein paar Familien dort geblieben. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man sich mit dem Leben dort angefreundet hat, dass auch das Leben an diesem fremden Ort irgendwie lebbar war, durch die Synagogen zum Beispiel und. Also irgendwie eine ganz spannende Zeit. Aber das Eigentliche war eben dann, dass man zurückgegangen ist in die Heimat und dann vor der Frage stand, wie soll es nun weitergehen? Wie geht es nun weiter in diesem Land, wo wir zu Hause sind, wo dann vieles da niederlag und vieles angepackt werden musste? Die Frage war dann, wie kann das nun weitergehen? Und das Erste, was wir jetzt hören oder was wir gehört haben in der Lesung aus dem Kapitel 56 des Propheten Jesaja, ist eine Heilszusage Gottes. Man kann das Jesaja-Buch, das ist auch nochmal ganz wichtig, das vielleicht so vor Augen haben, man teilt heute das Jesaja-Buch irgendwie auch in drei Abschnitte ein, also 1 bis 39, 40 bis 55 und dann eben 56 bis 66. Das sind so nochmal drei drei eigene Verfasser dann auch. Also ihr wisst ja, darüber streite ich mich nie, weil im Endeffekt ist das nicht das, was uns das Heil bringt. Aber mit diesem Kapitel 56 beginnt auch ein neuer Abschnitt. Und dieser neue Abschnitt hat genau eben damit etwas zu tun, dass man zurückgekommen ist und dass man wieder neu anfangen kann. Und die Frage steht im Raum, wie soll es eben nun weitergehen? Übrigens ja auch eine Frage, die uns dann nach der Wiedervereinigung oder in der Zeit auch dazwischen sehr beschäftigt hat. Und bis zum heutigen Tage fragen wir uns ja, ob das damals wirklich so die beste Variante war. Aber Israel stand eben auch vor dieser Herausforderung. Und das Erste, was wir dann gehört haben, so spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbar werde. Das war erstmal eine Zusage Jahwes an das Volk, üb Gerechtigkeit und Recht, denn mein Heil ist nahe. Und aus diesem sich nahenden Heil, wir verbinden das ja dann hinterher auch mit den Ereignissen von Weihnachten, mit diesem Heil, was nahe ist, wird auch an das Volk eine Anforderung gestellt. Übt Gerechtigkeit und Recht. Das war die Herausforderung für Israel und das ist die Herausforderung, ich sag mal, für das Gottesvolk, alt oder neutestamentlich, egal, bis zum heutigen Tage. Übt Gerechtigkeit und Recht. Und das ist verbunden eben mit dem Heil. Das Heil ist nicht nur so eine spirituelle Geschichte, die so im stillen Kämmerlein dann irgendwie für den eigenen Seelenfrieden dient. Nein, das Heil ist immer auch etwas, und so wird es ja dann am Ende gesagt, was sichtbar werden soll in dieser Welt. Gerechtigkeit und Recht soll sichtbar werden in dieser Welt als Ausdruck des Heils Gottes für uns Menschen. Und das ist erstmal die Zusage und die Anforderung, die Israel dann bekommen hat. Und dann geht es ja weiter. Wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Schabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Also Jesaja beschreibt hier diese beiden Wirklichkeiten, nimmt auf der einen Seite den Schabbat zu halten und nichts Arges, nichts Böses zu tun. Und das gehörte für ihn dann auch zusammen. Am Schabbat, das ist ja das, was für Israel auch diese herausragende Bedeutung eben hat, am Schabbat wird eben deutlich und sichtbar, wie hältst du es denn mit deinem Glauben? Wie hältst du es denn mit deiner Religion? Schabbat ist eben immer wieder auch diese Herausforderung, dass wir das Leben aus Gottes Hand nehmen und nicht auf die verwegene Idee kommen, dass wir alles selber machen könnten. Natürlich könntet ihr euch auch jetzt, ich weiß ja nicht, wie ihr gefeiert habt, auch selber feiern und einen ganzen Tag gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir doch gut hingekriegt und können sich die anderen noch mal ein Beispiel dran nehmen. Und kann man ja alles machen, sollte man auch machen, weil ein bisschen gehört das dazu. Aber vielleicht so 2-3 Minuten, mehr nicht. Weil das, was ihr ja zum Beispiel erfahren habt, ist doch Gnade, ist doch ein Geschenk. Ist doch nichts, wo man am Ende sagen kann, ja, weil wir so sind und wenn wir alle so wären wie wir. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Und das ist ja auch das, was ihr immer wieder sagt. Darum geht es als erstes auch bei dem Heil Gottes, dass wir entdecken, was uns eigentlich im Leben geschenkt wird und dass wir nicht die sind, die alles immer selber machen und machen können. Nein, wir sollen unseren Teil dazu beitragen. Also das Resümee ist nicht, wir legen die Hände in den Schoß und lassen den lieben Gott nur machen. Nein, nein. Aber, und das ist das, was Schabbat auch meint, das, was wir im Leben haben und das Eigentliche bekommen wir geschenkt. Darum ruhte Gott von seinen Werken und darum dürfen wir auch am Schabbat von den Werken ruhen. Es hat sich ja ein bisschen gewandelt, aber der Grundgedanke bleibt. Und das ist das, was Jesaja seinem Volk dann auch sagt von Gott her. Also es geht darum, dass sich dieses Heil auch ausgestaltet in Recht und Gerechtigkeit zuallererst da heraus, dass ihr die Beziehung zu dem lebt, der euch gemacht hat, der euch gesegnet hat, der euch beschenkt hat. Und dass man dann, und das ist ja das, was diesen zweiten Schritt dann auch ausmacht, nichts Arges zu tun. nichts Böses zu tun. Da kann man jetzt auch lange drüber nachdenken, was das ist mit dem Böse tun und. Und vieles von dem, was an Böses in unserer Welt geschieht, auch in meiner Welt, durch mein Leben geschieht, ist ja nicht etwas, was ich mir irgendwie vornehme morgens, wo ich sage, jetzt versuche ich mal hier irgendwie, sondern vieles von dem, was am Ende nicht gut ist, ist ja etwas, was ich, na, ergibt ist vielleicht auch zu wenig, aber was vielleicht eher auch eine Reaktion ist auf das, was mir begegnet. Eine Reaktion dessen ist, oder das Ergebnis dessen ist, was mit mir auch in meinem Leben geschehen ist. Aber hier geht es ja, wenn es um das Böse, um das Arge geht, geht es ja zuallererst auch darum, das im Blick, den anderen im Blick zu haben und nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist das, was am Ende dann auch das Böse ist, dass uns der andere, dass uns der Nächste egal ist. Und wir dann sagen, egal wie wir uns verhalten, es geht ja nicht um mich, es geht ja nur um den Nächsten. Egal was ich tue, solange ich einen Benefit davon habe und ja. Und das ist das Böse, um das es eben hier auch geht. Und da sagt Jahwe eben sein Volk, haltet die Schabbat, entdeckt den Schabbat, entdeckt, dass das Leben euch geschenkt wurde und dann im Miteinander von euch Menschen tut nicht so, als müsstet ihr das jetzt festhalten als euren Gewinn, das, was ihr euch verdient habt, sondern ihr als Beschenkte werdet zu Menschen, die schenken, die weitergeben. Ihr, die etwas bekommen habt, werdet zu Menschen, die weitergeben. Das ist erstmal nichts Neues. Das kannte Israel, das war jetzt nicht irgendwie theologisch eine Besonderheit. Aber dann geht es weiter und wir merken, hier werden jetzt auf einmal wirklich Grenzen gesprengt. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Eine interessante Aufzählung. Der Fremde und der Verschnittene. So hat Luther das übersetzt. Israel hatte kein Missionskonzept. In Israel gab es nicht jetzt innerhalb der Theologie so einfach, das hieß dann Missiologie wie im Christentum, wo man darüber nachgedacht hat, wie man andere Menschen mit der guten Botschaft erreicht. Das war in Israel kein Thema. In Israel war es eigentlich immer so, dass man wusste, da war man nicht immer begeistert drüber, aber dass man wusste, wir sind das auserwählte Volk. Wir sind das Volk, das sich Gott zu seinem Eigentum berufen hat. Und entscheidend ist, zu diesem Volk dazuzugehören. Und man gehört zu diesem Volk dazu. Also es gab schon dieses Proselytentum, also diese Bekehrungsgeschichte, aber das war die Ausnahme. Man gehörte zu diesem Volk dazu, nicht indem man ein Glaubensbekenntnis abgelegt hat, nicht indem man sich taufen ließ oder beschneiden ließ. Das war alles nicht das Thema, sondern man gehörte eigentlich zu diesem Volk dazu, indem, es ging ja gerade um die Mutter, der Vater war auch nicht ganz unwichtig, indem sie Juden waren, indem man zu einer jüdischen Familie gehörte. Das war so der Hintergedanke und das war das, was die Identität auch ausgemacht hat. Wir, wie gesagt, man war nicht immer begeistert darüber, aber wir sind das erwählte Volk und zu diesem Volk gehörst du, wenn du in eine jüdische Familie hineingeboren wirst. Und was drumherum ist, okay, hin und wieder bekehrte sich mal einer und kam dazu, aber was drumherum ist, ist eigentlich nicht so interessant. Wer sich den Aufbau des Tempels anguckt, wird auch entdecken, dass der Vorhof der Heiden und der Fremden, der lag nun sehr weit vom Allerheiligsten weg. Also dann gab es noch den Vorhof der Frauen und dann den Vorhof der Männer, aber die Fremden, die waren irgendwie ganz, ganz weit weg. Und das ist schon ein Ausdruck auch dafür, wie man mit den Fremden oder wie man den Fremden gesehen und verstanden hat. Nicht, dass man das falsch versteht, man sollte sich auch immer um den Fremden mit kümmern und auch in den Gesetzen wurde das auch vorgegeben. Aber der Fremde war immer der Fremde. Der Fremde war der, der nicht dazugehörte. Und jetzt auf einmal dieser Vers hier. Sie sollen nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Wir erleben ja gerade auch in unserem Land, was das mit einer Gesellschaft, was das mit Menschen macht, wenn die ganzen Fremden kommen. Wir erleben ja gerade auch selber, und das hat ja auch politische Auswirkungen, was das eigentlich bedeutet, wenn die Fremden kommen. Und es gibt ja genug Richtungen, die dann sagen, oder hatte die Woche auch wieder ein Gespräch, wo dann gesagt wird, nee, die wollen wir nicht, die müssen weg, die kosten nur, die was weiß ich was, und da kann man ja viel aufzählen. Es ist eine Herausforderung, die ja wirklich eine Herausforderung dann auch ist. Und für Israel war das eben nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch als religiöse Frage immer klar, nee, wir und die. Und dann auf einmal dieses Wort, sie sollen nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Der Neuanfang hatte etwas damit zu tun, dass hier eine Grenze gesprengt wurde, die Grenze zum Fremden hin. Und dass der Fremde dann auch so ein Bewusstsein kriegen sollte durch die Gerechtigkeit, die durch das Handeln des Volkes ja dann sichtbar würde, dass durch diese Gerechtigkeit sie dann auch zum Volk Gottes dazugehören, zu Gott dazugehören. Ich glaube, wir können das so ein bisschen nachvollziehen, aber eigentlich die Tiefe werden wir, glaube ich, nie verstehen, wenn wir nicht uns in die Zeit dann hineinfallen lassen würden, in die Geschichte des Volkes Israels hineinfallen lassen würden, um wahrzunehmen, was das eigentlich für eine Herausforderung ist. Da wurden wirklich Grenzen gesprengt. Also mit dem Werkzeug, was ich damals beim Bohrensägen sprengen hatte, kriegt man sowas nicht hin. Da muss eine andere Kraft her, um diese Grenzen wirklich zu sprengen. Aber es geht ja dann auch noch weiter. Dann kommen die Verschnittenen, die Eunuchen. In Israel war, ich sag mal, das Entmannen war verboten. Also die Perser und in Assyrien und so gab es das auch als religiöses Statement. Aber in Israel war das immer etwas, wo gesagt wurde, das darf nicht sein. Weil, und das ist ja jetzt auch wieder nachvollziehbar, wenn ich Jude werde, dadurch, dass ich in eine jüdische Familie hineingeboren werde, dann brauche ich eine Mutter, die empfangen kann und einen Vater, der zeugen kann. Und von daher, also das war ja so tief drin im Bewusstsein, und von daher war das etwas, das ging überhaupt nicht, dass man sich meinetwegen aus religiösen Motiven dann nicht nur beschnitten hat, sondern auch entmannt hat, kastriert hat. Das war in Israel ein No-Go. Und deswegen war das auch nicht nur das war dann eben auch nicht nur eine gesellschaftliche Geschichte, sondern auch eine religiöse Geschichte. Und wir erleben das ja in so vielen, davon ist die Bibel ja auch voll, in so vielen Geschichten, wo dann die Frauen keine Kinder bekommen konnten, dass das ein Drama, eine Tragödie war. Und genauso, wenn der Mann nicht in der Lage ist, Kinder zu zeugen, ist das ein Drama, eine Tragödie, was eben nicht nur gesellschaftliche, sondern auch religiöse, also Dimension hat und von daher echt schwierig war. Und diese Verschnittenen, diese Eunuchen, werden hier auch benannt. Sie sollen nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Weit weg, ne? Wisst ihr, wie viele Männer aber vor allem Frauen sich in unseren Gemeinden so fühlen, die wir so auch ja von Familie herkommen und über Familie her denken. Singles haben es oft schwer bei uns in unseren Gemeinden, weil sie sich fühlen, sie würden das vielleicht so nicht sagen, aber im Endeffekt wie ein dürrer Baum. Alleinstehende, Kinderlose, für die ist das auch oft nicht so einfach. Nicht, weil wir dann ihnen sagen, was ist in deinem Leben verkehrt und warum hat der Herr dich verflucht. Das ja nicht. Aber von dem, wie wir Gemeinde leben, was uns auch ausmacht, hat das auch oft so diese Nebenwirkung, dass Menschen sich fühlen wie so ein dürrer Baum, die nichts hervorgebracht haben. Alleinstehende, Kinderlose. Ich meine, die Geschichte hier ist nochmal eine ganz andere Geschichte und hat noch mal eine, geht auch nochmal ein bisschen tiefer. Der Verschnittene. Und in Matthäus 19 lesen wir, sagt Jesus ja auch etwas dazu. Bei den Verschnittenen geht es ja um die, die von Hause aus verschnitten sind. Und das wissen wir, gibt es bis zum heutigen Tage. Also die von ihrer Genetik her, also von ihrer körperlichen Entwicklung, dann auch hier nicht eindeutig sind in ihrer Geschlechtlichkeit oder eben unfruchtbar sind. Das sind die einen. Die anderen haben sich freiwillig entmannt, also hier geht es ja jetzt nur um die Männer, haben sich freiwillig beschnitten, sagt Jesus. Und dann gibt es nochmal die, die zwangskastriert wurden. Und Jesus löst das dann nicht auf, sagt nur, wer es verstehen, wer soll es verstehen irgendwie. Aber das ist eben das, was es damals auch gegeben hat, dass Menschen oder dass Männer zwangskastriert wurden. Manchmal aus eigenem Wunsch und aus eigenem Willen, aber oft eben auch aus Zwang heraus. Weil was kann man einem kastrierten Mann anvertrauen? Bitte? Naja, es ist nicht so sparsam, die Frauen. Also man hatte da eher immer ein paar mehr Frauen. Da weiß man, da geht nichts schief. Und wir lesen ja hinterher von dem Kämmerer aus dem Morgenland und dieser Kämmerer, wir verbinden ja da oft diesen Stadtkämmerer mit, ne? Also irgend so ein Typ, der was mit Finanzen zu tun hatte. Nee, Eunuch, also das griechische Wort bedeutet eigentlich Hüter des Bettes oder Hüter der Kammer. Und daher kommt dann der Kämmerer hinterher. Dazu waren sie eben gut zu gebrauchen, weil man wusste, also bei denen brennt nichts an in Bezug auf die eigene Frau oder auf die eigenen Frauen. Und so hat man damals schon auch Männer dann zwangskastriert, die dann bestimmte Aufgaben am Hofe dann wahrnehmen sollten. Oder sie haben es auch selber gemacht, um bestimmte Aufgaben auch übernehmen zu können. Aber ihr Problem war, dass sie eben ja, wie ein dürrer Zweig am Ende war. Es ist, und da wird das Ganze ja interessant auch, interessant ist auch vorher schon, es ist eben so, dass es hier um Menschen geht, die, ich sag mal, durch ihre körperliche Verfasstheit und Prägung nicht in der Lage sind, Kinder zu zeugen. Und jetzt könnte man das Ganze ja auch mal ausweiten und darüber nachdenken, was das eigentlich heute ist und was das heute dann auch bedeutet. Wir werden das heute auch nicht weitermachen. Wir hatten ja in den letzten Wochen auch zwei Predigten dazu, zu diesem Thema Diversität. Aber es ist eben sehr oft auch, ich sag mal, die Vorbehalte, die man hat gegen bestimmte Menschen, haben etwas damit zu tun, dass sie entweder fremd sind oder dass sie anders sind in ihrem Lebensentwurf, in ihrer Lebensentfaltung. Und was ist das für eine Zusage hier an dieser Stelle, die Gott dann auch macht? Sie sollen nicht sagen, ich bin ein dürrer Baum. Wie soll es weitergehen nach diesem Neuanfang? Und Jahwe gibt seinem Volk mit auf den Weg. Es hat eine Auswirkung für die Fremden und es hat eine Auswirkung für die, die anders sind, als ihr seid. Und sie beide haben einen Platz bei mir. Eigentlich geht es ja noch ein bisschen weiter, haben wir in der Lesung gehört. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Schabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Wahnsinn. Habt ihr schon mal für euch gehört, dass im Hause Gottes ein Denkmal für dich errichtet wird? Dass in seinem Haus ein Denkmal aufgestellt wird? Das, was Israel hier bei diesem Neuanfang mit auf den Weg bekommt, ist eben dieses, was wirklich Sprengkraft hat. Ihr müsst, wenn ihr über den Neuanfang nachdenkt und über das neue Reich nachdenkt, müsst ihr eure Grenzen sprengen. Exemplarisch hier bezogen auf die Fremden und auf die Eunuchen. Ihr müsst eure Grenzen sprengen, sonst wird das nicht meine Gerechtigkeit und mein Recht werden. Denn die für euch, die anderen, die Fremden, die Eunuchen sind, das sind die, dem baue ich bei mir ein Denkmal. Und sie bekommen eine Denkschrift oder wir würden es Plakat nennen, wo ich sie ehre. Und die Frage ist, warum? Wir wissen es natürlich nicht genau, aber was wir wissen, ist, dass für viele Menschen der Weg zum Glauben eine größere Herausforderung ist, weil ihnen viele Glaubende im Weg stehen. Ich erlebe das immer wieder, hatte jetzt im Urlaub dann auch eine kurze Begegnung mit einem Menschen, der auch zur Gemeinde gehörte und wo die Familie zur Gemeinde gehörte. Und wir haben mir irgendwann ihre Geschichte erzählt, wie sie dann, einfach weil sie anders waren, und das hatte was mit Geld zu tun, in der Gemeinde kein Bein auf die Erde bekommen haben. Das ist nicht nur irgendwo weit weg im Süden der Republik, hier auch unter uns. Wir haben ja Menschen hier bei uns, die familiär auch Dinge erlebt haben, wo die Eltern dann dermaßen, heute würde man sagen, gedisst oder gemobbt wurden, weil man anders war. Wie ist das mit denen, die sich haben scheiden lassen müssen, weil sie nicht diese Gnade erfahren haben? Heute ist das was anderes. Aber vor 40, 50, 60 Jahren, da war das ein Spießrutenlauf. Und dass die am Glauben festgehalten haben oder zum Glauben gekommen sind, könnte man vielleicht sagen, sagt Jahwe, ist aller Ehren wert. Ich will ihn, so haben wir es hier gelesen, in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Ein Denkmal und einen Namen geben. Auf Hebräisch Yad Vashem. Denkmal und Namen oder Haus der Namen. Ich vermute mal, die meisten wissen, was Yad Vashem ist. Es ist dieser Erinnerungsort in Jerusalem, wo der ermordeten Juden gedacht wird. Und jeder ermordete Jude, jedes Opfer des Holocaust bekommt dort auch so ein Zettel, um ihrer zu gedenken. Und das geht zurück hier auf Jesaja 56. Yad Vashem geht zurück auf diese Verse hier, die Israel geprägt haben. Erst durch Christus hat das nochmal eine neue Dimension bekommen, ich sag mal, diese Öffnung zum Fremden und zum Anderen hin. Aber am Ende ist diese Öffnung, dieses Sprengen der eigenen Mauern und Grenzen das, was zum Heil Gottes, zur Gerechtigkeit und zum Recht Gottes dazugehört. Was war das damals, als ihr auf die Straßen gingt, um diese Mauer einzureißen. Ich hätte euch viele gute Werkzeuge liefern können, womit man die sprengen kann. Hätte höchstwahrscheinlich nicht funktioniert. Aber das, was ja funktioniert hat, war das Licht der Kerze und des Evangeliums, was am Ende dazu geführt hat, dass eine Mauer gefallen ist, dass Mauern gefallen sind. Und damit dürfen wir nie aufhören. Wir dürfen nicht nur uns an das erinnern, was war, sondern müssen immer wieder neu auch schauen, wo wir Mauern und Grenzen sprengen und überwinden müssen. Und die dicksten Mauern sind ja die, die wir in uns tragen. Darum ist es der Geist Gottes, der uns die Kraft gibt, uns hier immer wieder auf den Weg zu machen. Bis zum heutigen Tage. Amen.